Ich freue mich riesig, heute unter euch zu sein. Ich kenne euch ja gar nicht, aber trotzdem, man merkt einfach, es ist sofort, also zumindest ich habe mich sofort irgendwie so ein Stück weit zu Hause gefühlt, weil wir einfach eine große Familie sind. Wir sind alle Kinder unseres himmlischen Vaters und man merkt das. Also auch einfach mal so eine Ermutigung an euch, so ich als noch nie Dagewesener. Ich finde, ihr habt eine freundliche, eine schöne Atmosphäre einfach. Ihr habt ein tolles Miteinander. Und Jesus hat gesagt, daran wird man erkennen, dass wir seine Kinder sind. Weil er gesagt hat, die Kinder, wir sind so, wie unser Vater ist. Und er hat zu den Pharisäern gesagt, ihr seid so, wie euer Vater ist. Und eben negativ. Und wir sind eben die Kinder unseres Vaters und das merkt man auch hier. Ihr seid, ihr habt diese Verbindung zu Gott und das spürt man und das finde ich einfach toll. Also ich muss auch sagen, das ist ein schöner Gemeinderaum. Ich glaube, das ist auch so ein Raum, wo sich jemand mal hintraut, der vielleicht eher so die normalen Kirchen gewohnt ist. Und finde ich super. Also kurz was zu meiner Person. Mein Name ist Dennis Janke. Ich bin verheiratet mit Eva. Sie macht eine Erzieherausbildung momentan. Ich bin jetzt Mitarbeiter im Glaubenszentrum seit dem letzten Jahr. Vorher waren wir beide 2 Jahre auf der Bibelschule, haben da die Bibelschule gemacht im Glaubenszentrum in Bad Gandersheim. Und es war eine super gute Zeit, aber es war auch andererseits eine sehr harte Zeit, wo wir auch schon echt in die Mangel genommen wurden. Und ich habe oft mich gefühlt wie in so einem Schraubstock eingespannt und erstmal mit der Flex drüber und so. Also das war nicht immer einfach, aber also man merkt, wenn man durch solche Zeiten einfach durchgeht, es lohnt sich. Jedes Gebet, jedes Aufstehen, jedes Durchhalten, es lohnt sich. Und Gott, und selbst wenn wir in manchen Situationen vorher nichts sehen von dem, was Gott uns eigentlich in seinem Wort versprochen haben, und wir fragen uns, ja, was ist da los, warum sehen wir nichts, wenn wir dranbleiben, dann lohnt es sich. Und wenn wir nicht auf die Umstände schauen, sondern auf das Wort Gottes und uns allein darauf stellen. Und ich komme ursprünglich aus Nordbayern, aus Aschaffenburg. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Es ist eigentlich, ja, genau. Ja, und das ist, das ist eigentlich Franken. Also viele, die Bayern sagen, es ist nicht Bayern, aber es ist auch nicht so wichtig. Meine Frau Eva kommt aus Hannover. Ja, und heute sind wir hier. Genau, was ich noch vergessen habe, vielleicht so in welchem Bereich ich im Glaubenszentrum arbeite. Ich bin 80%, also dieses Jahr 80%, nächstes Jahr 70% in der Küche eingestellt, koche da für manchmal 300 Leute, manchmal auch mehr und macht auch Spaß. Aber also 80%, 70% Küche, aber eigentlich 100% Straßeneinsatzteam. Von daher kennen Martin und ich uns auch schon. Er war mal da bei uns und wir haben uns ein bisschen unterhalten und ja, vielleicht, also wir haben auch vor, auf jeden Fall in der Zukunft nochmal was zusammenzureißen für das Reich Gottes. Wird auf jeden Fall ein großer Spaß werden auf der Straße. Ja, und da erleben wir auch immer mehr, wie Gott uns da weiterführt. Und es macht eine riesen Freude. Ich finde es total genial, um jetzt mal auf das Thema überzulenken. Ich habe ja heute Morgen nach der Adresse geguckt, auf eurer Internetseite, wo ich denn überhaupt hinfahren muss. Und dann habe ich gleich gesehen, was auch schon vorgelesen wurde, die Losung von heute ist einfach perfekt. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Generation zu Generation. Also das ist einfach perfekt, da könnte die Losung eigentlich gar nicht passen. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Generation zu Generation. Heute geht es nämlich genau um dieses Thema, um sein Reich. Es geht um seine Königsherrschaft, sein Königreich, also das Königreich Gottes. Ich finde es schade, dass eigentlich immer nur vom Evangelium geredet wird von dem Evangelium, von der frohen Botschaft, aber nicht von dem Evangelium des Königreiches Gottes. Weil davon hat Jesus geredet. Wenn wir in Matthäus lesen oder in Markus, Lukas, da wird immer wieder davon gesprochen, er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes, heilte die Kranken, treibt die Dämonen aus und sagt, das Reich Gottes ist nahe zu uns gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist immer wieder, was verkündigt wird in der Bibel. Und eigentlich müssen wir uns doch mal fragen, was hat das eigentlich mit diesem Reich Gottes auf sich? Ich meine, wenn das immer und immer und immer wieder in der Bibel vorkommt, was hat das für eine Bedeutung für unser tägliches Leben? Was hat das für eine Bedeutung für unsere Neugeburt, dass wir von Neuem geboren sind? Was hat das für eine Bedeutung für meinen Alltag, dass ich im Reich Gottes lebe? Was heißt das für mich? Ich meine, kann man das anfassen? Wo ist die Grenze vom Reich Gottes? Und so denke ich, es ist einfach ganz wichtig, dass man sich mal fragt, von was Jesus da überhaupt spricht. Also allein in Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkünden und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und das finden wir in der Bibel, dass es zwei Reiche gibt. Es gibt auf der einen Seite dieses Reich der Finsternis, das Reich des Todes, das Reich des Satans. In diesem Reich ist Satan der König. Er ist der, der in diesem Reich regiert. Und die Auswirkungen kennen wir. Die Auswirkungen sehen wir in den Nachrichten sehr häufig. Kriege, Hungersnöte, die Menschen, die viel haben, wollen von ihrem viel nichts abgeben. Das ist das Reich der Finsternis, wo Tod und Zerstörung herrscht. Und dieses Reich steht auf der Grundlage eigentlich von Egoismus. Das ist, was auf welcher Grundlage das Reich der Finsternis steht. Und wenn wir diesen Egoismus, sage ich mal, abgeben, entziehen wir dem Reich der Finsternis eigentlich seine Kraft. Entziehen wir dem Reich der Finsternis seine Macht in unserem Leben zu wirken. Weil das ist, was Satan gegen Gott aufgebracht hat. Er wollte nicht einfach nur ein Diener unter Gott sein, sondern er hat sich für was Besseres gehalten, hat sich erhoben und deswegen entstand erst dieses Reich der Finsternis. Und dann auf der anderen Seite ist das Reich des Lichts. Das ist das Reich Gottes, das ist das Reich unseres Vaters. Und er ist der König in diesem Reich. Jesus Christus ist der König in diesem Reich. Und er ist der, der in diesem Reich regiert. Und in diesem Reich gelten völlig, also gegengesetzliche Gesetze. Also was in dem einen Reich, in dem Reich der Finsternis, ganz klar ist, das ist im Reich des Lichts das völlige Gegenteil. Es ist das Reich des Lichts, es ist das Reich der Heilung, der Wiederherstellung. Es ist das Reich, wo wir nach Hause kommen. Es ist das Reich, wo Frieden herrscht, wo Gerechtigkeit herrscht, wo völlige Gerechtigkeit herrscht. Und es ist das Reich, in dem Jesus Christus herrscht. Und Evangelium, also das Wort Evangelium bedeutet eigentlich die gute Nachricht von einem Sieg. Also man kannte diesen Begriff damals, weil es kein fremdartiger oder auch noch nicht mal ein religiöser Begriff, noch nicht mal ein Begriff, der irgendwie so mit den Christen in Verbindung gebracht wurde, sondern es war ein Begriff, der eher im Militär verwendet wurde. Und zwar war das Evangelium, also die frohe Botschaft von einem Sieg, war, wenn ein Bote von einem Königreich aus einer Schlacht in seine Heimatstadt zurückgekommen ist, also zum Beispiel also in die Hauptstadt der Heimat, ist dieser Bote aus der Schlacht zurückgekommen und hat verkündigt, unsere Armee hat gesiegt. Unsere Armee, unsere Truppen haben den Sieg errungen, wir haben den Krieg gewonnen und ihr könnt alle aufatmen, wir können alle aufleben, weil unser König gesiegt hat. Und das ist genau das, was das Evangelium für uns ist. Das ist das Evangelium, nicht eine Botschaft des, ja, wir sind so die Loser hier, wir sind so die kleine Gruppe irgendwo in Goslar und wenn wir auch noch was zu sagen haben, ist auch mal schön oder so, sondern ganz im Gegenteil. Die Nachricht des Evangeliums ist eine Nachricht des Sieges. Jesus Christus hat am Kreuz gesiegt. Er hat den Tod, er hat den Teufel überwunden, er hat die Macht des Todes gebrochen, er hat die Macht der Schuld gebrochen. Das finden wir in Kolosser 2, Vers 14. Da steht, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Also Jesus Christus, als er am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Krankheit, für unsere Sorgen, aber vor allem für unsere Schuld gestorben ist, da hat er dem Reich der Finsternis, hat er den Boden unter den Füßen weggezogen. Da hat er dem Satan sozusagen den Hauptschlag direkt ins Gesicht verpasst und er hat ihn praktisch K.O. geschlagen. Deswegen heißt es nicht, dass es jetzt kein Kampf mehr ist, aber darauf werden wir nochmal kommen. Also das Reich Gottes hat triumphiert, davon gehen wir aus. Wir gehen nicht davon aus, dass wir einen Sieg erkämpfen müssen. Es wird oft bei vielen Christen von Kampf und geistlicher Kampfführung geredet und das ist auch nicht falsch, aber es ist dann falsch, wenn wir anfangen, aus eigener Kraft zu versuchen, einen Sieg in unserem Leben zu erringen, den wir gar nicht erringen können. Weil Jesus Christus hat den Sieg errungen und wir setzen diesen Sieg, den Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha errungen hat, setzen wir einfach nur in unserem Leben durch und nehmen das an und sagen und erheben diesen Sieger, erheben diesen König, der gesiegt hat, der überwunden hat, der am Kreuz die Macht der Finsternis zerbrochen hat. Diesen Sieg nehmen wir für unser Leben in Anspruch und sagen, danke Gott, dass ich diesen Sieg empfangen darf für mein Leben. Und dass ich das für mich in Anspruch nehmen darf. Man könnte das vergleichen zum Beispiel mit einem Geschehnis in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Wenn man jetzt mal das Reich, das Nazi-Regime mit dem Reich der Finsternis vergleichen könnte. Da waren ja nicht alle Menschen, alle deutschen Menschen waren ja nicht böse und einfach nur dunkle und verfluchte Menschen, das kann man nicht sagen. Aber wenn man das jetzt mal so vergleichen würde, einfach so als Vergleich, das Nazi-Regime, das Deutsche Reich mit dem Reich der Finsternis. Und dieses Reich hat damals sehr, sehr viel Zerstörung angerichtet. Es gab, wie ihr alle wisst, sehr, sehr viel Tod und Zerstörung, was durch dieses Reich angerichtet wurde. Ähnlich wie mit dem Reich der Finsternis. Und es hat sich ausgebreitet und ausgebreitet und ausgebreitet, bis die Alliierten sich zusammengeschlossen haben, natürlich auch die Russen von der anderen Seite, und haben angefangen, wirklich dagegen zu kämpfen, gegen dieses Reich, gegen dieses Regime. Und ein Hauptschlag der Alliierten war damals in der Normandie, als bei Ohama Beach an einem Tag die Truppen der Alliierten gelandet sind. Sie haben praktisch diesen Strand gestürmt und sie haben viele Verluste erlitten. Es sind viele Menschen gestorben, viele tapfere Männer sind gestorben. Aber sie haben es geschafft, sie haben diesen Sieg praktisch errungen. Und mit diesem Sieg war eigentlich fast der ganze Verlauf des Krieges total umgedreht. Also wo vorher das Reich der Finsternis sich ausgebreitet hat, ab diesem Zeitpunkt war wirklich eine Kehrtwende, wo die Alliierten weiter marschieren konnten und den Sieg sozusagen durchsetzen konnten. Der Sieg war nicht komplett errungen, also es waren noch nicht alle deutschen Soldaten besiegt, aber eigentlich hatten sie schon gesiegt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so mit dem Kreuz. Das Kreuz, das war der Hauptsieg gegen das Reich der Finsternis. So wie die Alliierten sozusagen einen Hauptsieg errungen haben. Der Verlauf des Krieges hat sich gewendet und die Alliierten mussten nicht mehr aus einer Niederlage herauskämpfen, sondern konnten von einem Stützpunkt heraus, von einer Position heraus konnten sie vorgehen, konnten sie nach vorne gehen und diesen Sieg, den sie da errungen haben, durchsetzen in das ganze Deutsche Reich. Also das Deutsche Reich hatte verloren, aber trotzdem war noch nicht jeder deutsche Soldat besiegt. Und genauso könnten wir das vergleichen mit dem Reich der Finsternis. Das Reich der Finsternis hat an diesem Tag, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und als er am dritten Tag danach auferstanden ist, es hat verloren. Es wurde besiegt. Aber deswegen ist noch nicht jeder Soldat der Finsternis besiegt. Deswegen ist dieser Sieg noch nicht bis an die Enden der Welt durchgedrungen. Und das war, was am Kreuz auf Golgatha geschehen ist. Er hat diesen Sieg errungen und jetzt will Gott von uns als seinen Bürgern, als seinen Königreichsbürgern, dass wir diesen Sieg bis an die Enden der Erde tragen. Deswegen hat Jesus uns gesagt, geht bis an das Ende der Welt und verkündigt das Evangelium jeder Kreatur. Verkündigt allen Menschen, dass sie befreit sein können von dieser Macht der Finsternis. Verkündigt allen Menschen, dass Jesus Christus gesiegt hat. Das ist eine Freudenbotschaft. Das ist keine Botschaft, wo wir den Leuten drohen müssen, sondern eine befreiende Botschaft. Das ist eine Botschaft, die, wenn wir das in unserem Leben annehmen, dass die Kraft hat, unser Leben herauszureißen aus jeder Finsternis, in der wir drinstecken, aus jeder Gefangenschaft, aus jeder Depression, aus jeder Angst, aus jeder Verzweiflung. Diese Botschaft des Sieges am Kreuz hat Kraft. Diese Botschaft des Sieges am Kreuz hat Power. Von daher, Martin, mach mutig weiter auf der Straße, den Sieg Jesu Christi zu proklamieren und auszurufen. Und Gott will dich und mich dazu gebrauchen. Und es ist nicht jeder so wie Martin, dass er auf die Straße geht und diesen Sieg verkündigt und nur Mut, seid mal dabei, probiert das nicht mal aus. Aber wir sind uns schon bewusst, dass nicht jeder so ist, dass nicht jeder das so auf diese Weise macht, aber jeder steckt in einem Umfeld drin. Jeder ist Zeuge. Nicht alle sind Evangelisten, aber alle sind Zeugen. Alle sind Zeugen um diesen Sieg, wo sie auch sind, ob sie in der Schule sind, ob am Arbeitsplatz, wo auch immer, diesen Sieg weiterzutragen und den Menschen zu verkünden, dass sie frei sein können, dass es Hoffnung gibt, dass es einen Ausweg gibt aus der Finsternis, aus egal welcher Finsternis, in welchen die Menschen drinstecken. Es gibt diesen Ausweg, es gibt einen Ausweg. Und das ist, finde ich, eine sehr, sehr frohe Botschaft, die wir einfach weitergeben können. Das ist Evangelium, der Triumph des Königs aller Könige und seines Königreiches. Ich muss mal hier kurz nachschlagen. Hier. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel bringen. Also der erste Punkt der Predigt war, dass was ist das Evangelium des Königreiches Gottes? Also das Evangelium des Königreiches Gottes ist die frohe Botschaft von einem Sieg. Der zweite Punkt, wir sind Bürger des Königreiches Gottes. Und ich habe mal einfach meinen Ausweis rausgekramt und der Ausweis, der symbolisiert sozusagen meine Identität. Also das bin ich, wenn ich das jemand weitergebe, dann weiß er so die Eckdaten. Und mir hat das mal Gott so als ein Beispiel deutlich gemacht, wie in Kolosser 1, Vers 13 steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wir sind praktisch herausgerissen aus diesem alten Reich, aus dem Reich der Finsternis und in sein Reich hineinversetzt worden. Wenn wir einen alten Ausweis hatten, praktisch, wenn man das jetzt mal vergleichen würde, wir hatten damals den Ausweis, dass wir schuldig sind, dass wir Verlorene sind, dass wir Verfluchte sind, von Gott getrennt, auf ewig von Gott getrennt und Menschen, die ja auch unter dem König der Finsternis leben. Und Gott hat uns da herausgerissen und hat unsere alte Identität, die Verliereridentität, die Loser-Identität, die zerstörte Identität, das Leben unter der Finsternis, die Identität als Sünder, als Schuldiger. Er hat diese alte Identität, hat er verbrannt, hat uns da herausgerissen und hat uns einen neuen Ausweis gegeben. Er hat uns praktisch eine neue Identität gegeben. Wir sind jetzt nicht mehr Sünder, sondern wir sind Heilige. Es gibt keine einzige Stelle im Neuen Testament, wo Paulus irgendeine Gemeinde anschreibt an die Sünder in Rom oder an die Sünder in Korinth, sondern er schreibt an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Rom. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ihr seid keine Verlierer mehr. Ihr wart Sünder, ihr wart Verlierer und ich war ein Verlierer, ich war ein Sünder, aber jetzt bin ich zu einem Heiligen gemacht worden und ihr seid zu Heiligen gemacht worden, die manchmal auch noch sündigen. Versteht ihr den Unterschied? Wir sind nicht Sünder, die ab und zu mal etwas Gutes tun können, sondern wir sind Heilige, die, bei denen es ab und zu noch vorkommt, dass sie vergessen, wer sie eigentlich sind und dass sie in diese alten Sünden wieder hineinfallen. Aber das ändert nichts an unserer Identität, sondern wenn wir umkehren und sagen, Jesus, bitte vergib mir, dann gibt uns Gott diesen neuen Ausweis, diese neue Identität, die uns auch Kraft gibt und die uns die Annahme von Gott versichert. Gott nennt uns nicht mehr Sklaven unter einem Gesetz der Sünde und des Todes, sondern er nennt uns Söhne und Töchter Gottes. Er nennt uns Söhne und Töchter Gottes und das finde ich so genial. Und das ist auch, was Jesus damals dem Nikodemus, als er zu ihm gekommen ist, deutlich gemacht hat. Er sagt zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. In Johannes 3, Vers 3. Also was passiert bei der Wiedergeburt? Wir werden herausgenommen aus dem alten Leben und wir werden neu geboren als was? Als Bürger des Königreiches Gottes. Wir sind Bürger des Königreiches Gottes und wir sind keine Verlierer mehr. Ich möchte mal so eine Liste dessen vorlesen, was Gott über dich sagt. Vielleicht werde ich nicht alle Punkte vorlesen, aber einfach so ein paar Sachen, weil es gibt so viele Dinge in der Bibel, die Gott über dich sagt. Und so oft denken wir total falsch über uns. Weil, stellt euch zum Beispiel vor, wenn ich von mir denke, ich bin ein, also was ja Tatsache ist, wir sind zu Königssöhnen gemacht. Wenn wir Königssöhne sind und unser Vater der König des Königreiches der Himmel ist, dann bringt das eine ganz andere Lebensqualität und eine ganz andere Lebenseinstellung mit sich. Weil ich werde nicht mehr dazu einfach ausgebildet oder von meinem Vater erzogen, ein Straßenkehrer zu sein im Reich Gottes, sondern ich werde von meinem Vater erzogen, ein König zu sein und eines Tages mit ihm zu herrschen. Und natürlich folgt dann auch Erziehung und Gott will mich erziehen und will mich herausfordern, will mich verändern, will mich vorbereiten. Er will mein Herz verändern und aus meinem Herzen ein Herz machen mit Werten, ein Herz eines Königs und nicht eines Straßenkehrers im Reich Gottes. Und das ist der Unterschied, dass Gott uns nicht verändern will, weil wir Loser sind, sondern weil wir Könige sind. In Offenbarung 1, Vers 6 steht, dass wir Könige und Priester sind. Und deswegen will Gott uns verändern, damit wir würdig dessen leben, was er von uns eigentlich hält, was er uns für eine Identität gegeben hat. Nicht als Verlierer, sondern als Sieger. Deine Identität in Jesus Christus ist, du bist eine neue Schöpfung. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du bist nach Epheser 1, Vers 7 erlöst durch Jesu Blut. Du bist teuer erkauft und gehörst nun Gott. Du bist befreit von der Herrschaft der Finsternis. Und lass das einfach mal so, saug das auf und nimm das an als deinen neuen Ausweis heute Morgen, als deine neue Identität, die Jesus Christus dir gibt. Weil er hat dafür gekämpft, deine alte Identität zu begraben und dir diese neue Identität zu geben. Deswegen nimm das für dich an. Nimm diese neue Identität an. Du bist ein Kind Gottes. Du bist gerecht gemacht. Du bist frei von Verdammnis. Römer 8, Vers 1. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus Jesus sind. Du bist erwählt, heilig und geliebt. Du bist ein Freund Gottes. Du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Du bist ein Glied am Leib Christi. Du bist tot der Sünde und lebend für Gott. Du bist stark im Herrn. Nach Epheser 6, Vers 10. Du bist ein Erbe von Gott und Miterbe mit Christus, nach Römer 8, Vers 17. Du bist ein Teilhaber der göttlichen Natur, nach 2. Petrus 1, Vers 4. Du bist zur Fülle gebracht, nach Kolosser 2, Vers 10. Du bist in seinen Wunden geheilt. Nach 1. Petrus 2, Vers 24. Du bist mit Christus versetzt in himmlische Örter. Nach Epheser 2, Vers 6. Du bist ein Bürger des Himmels. Nach Philipper 3, Vers 20. Du wirst im Triumphzug umhergeführt. Nach 2. Korinther 2, Vers 40. Du bist fähig, alles zu tun durch Christus, der dich stärkt. Nach Philipper 4, Vers 13. Du bist ein Botschafter des Königreiches Gottes, ein Botschafter der Versöhnung. Nach 2. Korinther 5, Vers 18. Und du bist das Salz und das Licht der Welt. Nach Matthäus 5, Vers 13 und 14. Und das ist wahre Demut, das zu glauben, was Gott über dich sagt und sich nicht einfach künstlich runterzuspielen. Ach, ich bin doch nichts. Und das ist keine echte Demut, zu sagen, ach, mit mir kann man eh nichts anfangen. Ich bin sowieso der Loser hier. Das ist keine Demut. Das wurde oft als Demut dargestellt, wenn man sich einfach herabsetzt. Aber es ist keine Demut, gegen Gottes Wort etwas von sich zu denken, was Gott nicht von dir denkt. Sondern das ist wahre Demut, das zu glauben, was Gott über dich sagt und diese Identität anzunehmen. Weil nur dann ordnen wir uns dem Wort Gottes unter. Und wenn Gott etwas über uns sagt, was haben wir für ein Recht zu sagen, dass das nicht wahr wäre? Gott ist die größte Autorität, er ist der König, und wenn er sagt, du bist jetzt ein Bürger des Königreiches Gottes, was habe ich für ein Recht, über mich wie über einen Verlierer zu denken? Was habe ich dafür für ein Recht? Und wenn wir das begreifen, ich glaube, dann verlieren wir die Menschenfurcht. Dann verlieren wir die Furcht davor, vor anderen zu stehen und mutig zu bekennen, wer wir sind mit Jesus Christus und an was wir glauben. Und wenn wir das verstehen, dann verlieren wir die Furcht davor, auch in ganz normalen Alltagssituationen mit anderen Menschen einfach auf andere zuzugehen und nicht darauf zu warten, dass andere auf einen zukommen. Weil wir nicht der Verlierer sind, der außerhalb der Gruppe sind, sondern wir sind Könige und Königinnen, wir sind Söhne und Töchter Gottes und wir haben es Wir haben eine neue Identität, die uns fähig macht, zu glauben, dass Gott uns gebrauchen kann. Natürlich in Abhängigkeit von ihm. Weil das ist der zweite Punkt, dass Jesus unser König wird. Das ist absolut entscheidend. Wenn Jesus nicht der König in meinem Leben ist, dann lebe ich nicht im Königreich Gottes. Wenn Jesus nicht, da kann man Mitglied in egal welcher Kirche sein, ist völlig egal. Wenn Jesus nicht König in meinem Leben ist, wenn er nicht regiert über meinen Alltag, in meinen Lebenssituationen, wie ich arbeite, wie ich mit anderen Menschen umgehe, dann lebe ich nicht unter der Königsherrschaft Gottes. Und ich finde es total interessant, in der Elberfelder steht für Königreich Gottes in Matthäus, im ganzen Matthäus-Evangelium auch immer wieder als Synonym oder wie man es auch bezeichnen könnte, die Königsherrschaft Gottes. Also das Königreich Gottes ist die Königsherrschaft Gottes. Das ist der Bereich, wo Jesus Christus herrscht. Und das ist so entscheidend, dass Jesus Christus in meinem Leben herrscht. Und ich möchte dich und auch mich einfach heute fragen, herrscht Jesus in dir? Lässt du ihn zu, in dir zu herrschen? Wenn sein Wort dir etwas sagt, was für dich einfach, ja, das magst du nicht, das ist unbequem. Und es gibt viele Dinge, die sind unbequem, aber die sind nötig als ein König und als ein Sohn und eine Tochter Gottes, damit wir darin leben können, was Gott für uns hat. Es ist nötig, dass wir die Dinge, die mit denen der Vater uns erziehen will, dass wir die annehmen. Und ich möchte dich fragen, lebst du unter der Herrschaft des Heiligen Geistes? Im Alten Testament gab es ja immer wieder Kriege, wo Israel, das Volk Israel, in die Schlacht gezogen ist. Und ich finde es total interessant, jedes Mal, wenn die Israeliten sich unter Gott, unter der Herrschaft Gottes gebeugt hatten, haben sie gesiegt. Und wenn sie sich, wenn sie gegen Gott rebelliert haben, dann mag es vielleicht noch ein, zwei Jahre gedauert haben, aber nicht mehr lange und der Sieg war dahin. Und die ach so festen Mauern stürzen ein. Und ich glaube, genau so ist das in unserem Leben. Wenn Gottes Herrschaft in unserem Leben ist, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass der Sieg sich immer mehr in unserem Leben ausbreitet. Das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dass es sich immer mehr ausbreitet in unserem Leben. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und trotzdem muss man auch dazu sagen, war es ein Kampf. Die Israeliten haben nicht gesagt, Gott ist unser Sieger und es ist wunderbar, Halleluja. Und dann haben sie sich hingesetzt und haben einfach einen Kaffeekranz gemacht, sondern sie sind auch in den Kampf gezogen. Aber sie sind im Glauben und mit Lobpreis zu Gott in den Kampf gezogen. Und das ist so entscheidend, dass wir diesen Sieg Jesu Christi, den er am Kreuz vollbracht hat, dass wir den nehmen und sagen, Gott, ich unterordne mich dir und dann setze ich deine Herrschaft durch in meinem Leben und in dem Leben meiner Mitmenschen und sage, ich möchte dein Reich verbreitet sehen in meinem Leben, weil es fängt in meinem Leben an und dann, wenn Gott in meinem Leben herrscht, dann haben wir die Autorität, um mit diesem Königreich voranzugehen und die Herrschaft Gottes durchzusetzen in das Leben anderer Menschen. Dann haben wir die Autorität über die Mächte der Finsternis. Es steht auch in Jakobus sagt es so genial. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Manche fragen sich, ja, warum habe ich keine Autorität? Warum passiert nichts, wenn ich bete? Warum komme ich nicht weiter? Warum sehe ich nichts von dem Sieg, den Jesus am Kreuz für mich vollbracht hat? Vielleicht ist es einfach dran, dass du dich fragst, wo in meinem Leben unterwerfe ich mich nicht Gott? Wo in meinem Leben sind Dinge, wo Gott mich eigentlich schon drauf angesprochen hat, aber ich möchte es einfach nicht, ich möchte es einfach nicht abgeben, ich möchte einfach nicht gehorsam sein. Und dabei dreht sich es nicht nur darum, was wir tun, sondern auch darum, wie wir denken. Also es geht nicht nur darum, dass wir gehorsam sind in unserem Tun, sondern gehorsam sind in unserem Denken. Ich finde das so, so spannend, wenn man mal dieses Wort im Griechischen anguckt, von kehrt um und glaubt an das Evangelium. Da steht in der Fußnote auch, dass es heißt, denkt um oder sinnt um. Also ändert euren Sinn. Und glaubt an das Evangelium. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die ich als Christ getroffen haben muss, dass ich sage, wann immer ich etwas denke oder glaube, was nicht mit dem Wort Gottes zusammenpasst oder was nicht mit dem zusammenpasst, wie Gott denkt, dann kehre ich um von meiner alten Denkweise, von dem, wie ich vorher gedacht habe und glaube an das Evangelium. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die ich als Christ getroffen haben muss. Und das bringt uns auch zu dem dritten Punkt, die Königreichsmentalität oder die Kultur des Königreiches Gottes. Wie jedes Reich, also wie zum Beispiel auch das Deutsche Reich, also die Bundesrepublik Deutschland, kann man ja nicht Deutsche Reich nennen, aber wir vergleichen es einfach mal so, eine Kultur hat eine gewisse Umgangsweise, wir haben eine eigene Sprache, wir haben eine Mentalität, wie denkt ein Deutscher, wie handelt ein Deutscher. Ja, wir sind einfach typisch deutsch, auch manchmal mit unserer Ordnung und mit unseren, es muss alles schön geordnet sein und die Behördengänge, die sind weltweit bekannt von uns Deutschen, was wir da alles zu erledigen und zu regeln haben. Aber so sind wir Deutschen nun mal, ne? Und wir sind so auch irgendwo geschaffen, wir haben uns so entwickelt und das ist auch nicht unbedingt schlimm, wenn es sich nicht mit dem widerspricht, wie Gott denkt, wie Gott ist. Und genauso hat auch das Königreich Gottes hat eine gewisse Kultur. Und wenn jetzt zum Beispiel ich als Deutscher in die Türkei gehe, dann werde ich merken, in der Türkei ist eine völlig andere Kultur. Es ist wie Tag und Nacht, das ist völlig anders. Die Menschen denken anders, die Menschen reden anders, die Menschen haben eine völlig andere Lebensweise. Oder wenn ich nach China komme, da ist es verpönt, wenn ich mir die Nase putze und mir das Taschentuch in die Hosentasche stecke. Das ist absolutes No-Go, das geht gar nicht, ne? Aber in China ist es total normal, wenn man dann so einfach, das ist dann kein Problem. Und man merkt, es sind völlig andere Kulturen. Es ist völlig anders. Und genauso ist es mit dem Reich Gottes. Wir kommen aus dem alten Reich der Finsternis. Wir hatten diesen alten Ausweis. Und Gott gibt uns jetzt sozusagen einen neuen Ausweis des Königreichs Gottes in die Hand. Aber deswegen leben wir noch lange nicht wie ein Reich Gottes Bürger. Gott gibt uns diese neue Identität. Wir sind herausgerissen aus der Herrschaft des Finsternis und in sein Reich gesetzt. Aber jetzt muss ich lernen, chinesisch zu denken. Also Reich Gottes mäßig zu denken. Jetzt muss ich lernen, was ist Reich Gottes Kultur? Was ist das Denken? Was ist die Mentalität des Reiches Gottes? Und das ist völlig umgedreht, wie ich am Anfang gesagt habe, zu dem, wie das Reich der Finsternis ist. Wenn man im Reich der Finsternis, wenn da das Denken ist, ja, kämpf dich durch, box dich durch, erniedrige andere, dann kommst du hoch. Und immer schön die Ellbogentechnik, immer schön sich an sich selbst denken, egoistisch sein, dann kommst du weit. Dann ist im Königreich Gottes ein völlig anderes Denken. Damit wirst du im Reich Gottes nicht weit kommen, sondern Gott erhöht die Demütigen und erniedrigt die Hochmütigen, die stolz sind und die sich über andere erheben. Im Reich Gottes ist ein völlig anderes Denken. Und als Christen treffen wir diese Grundsatzentscheidung nicht mehr, und das bedeutet Christ sein, ich lebe nicht mehr aus den Informationen des Reiches der Finsternis. Ich lebe auch nicht mehr aus dem, was ich sehe. Ich lebe nicht mehr aus dem, was mein Bankkonto sagt. Mein Bankkonto sagt, ich habe nur noch 5,20 Euro auf dem Konto, und die Bibel sagt aber, ihr seid reichlich versorgt in allem. Und aber Paulus sagt auch, Gott macht mich fähig, alles zu tun. Ich kann reich sein, ich kann arm sein, ich kann mit wenig zurechtkommen, mit vielen. Aber lasst uns Gottes Wort über unsere Umstände stellen. Wenn die Bibel sagt, sorge dich nicht, das ist für einen Menschen, der die Reich Gottes Kultur und der den König Jesus nicht kennt, völlig verrückt. Wie? Nicht sorgen. Weißt du denn überhaupt, in was für einer Situation ich bin? Ich meine, Dennis, du hast ja keine Ahnung. Du sagst mir das jetzt so, sorge dich nicht. Ich meine, Jesus, du sagst mir jetzt, sorge dich nicht, aber du hast ja keine Ahnung, in was für einer Situation ich bin. Ist völlig egal. Gott sagt, sorge dich nicht, und er verbietet es dir, dich zu sorgen. Deswegen ist das eigentlich total einfach. Und wenn er der König in deinem Leben ist, dann machst du es dir am einfachsten, wenn du ihm gehorchst. Oder? Und das ist einfach ein Prozess. Das lesen wir auch in Römer 12, Vers 2, eine absolut geniale Bibelstelle. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Also seid nicht gleichförmig dieser Welt, denkt nicht, wie diese Welt denkt, sondern lasst euch erneuern, tut Buße, sinnt um und glaubt an das Evangelium. Also wenn ich immer mich an Sorgen halte und, wie wird es finanziell aussehen, wie werde ich mit meiner Arbeitsstelle zurechtkommen, und nein, und was ist, wenn jetzt der große Crash kommt und der Euro nicht mehr da ist, was werde ich dann tun? Vater sagt, sorge dich nicht. Und dann kehre ich um von meinen Sorgen, tu Buße darüber und sage, Gott, vergib mir, dass ich dir nicht vertraut habe. Ich kehre um und glaube an das Evangelium. Und was ist das Evangelium? Die Botschaft vom Sieg Jesu Christi. Und glaube, dass Jesus Christus in meinem Leben genug ist, dass er Sieger ist in meinem Leben. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und ich glaube, das wollen wir alle, dieses Leben im Reich Gottes. Und wir wissen im tiefsten Herzen alle, dass es in diesem Reich Gottes viel besser zu leben ist als in diesem alten Reich. Und doch sind wir manchmal ganz schön stur, auf das zu hören, was Gott eigentlich für gute und vollkommene und wohlgefällige Pläne für uns hat. Und wie das in unserem Leben auch war. Wir sind durch 2 Jahre gegangen, die manchmal extrem hart waren. Und da haben wir nichts davon gesehen, von der Herrlichkeit des Reiches Gottes und Durchbruch und Kraft und alle bekehren sich und super. Sondern das war eine richtig harte Zeit, wo wir uns nur darauf verlassen konnten, was die Bibel sagt. Und da müssen wir manchmal die Augen vor den Umständen schließen und die geistlichen, die Herzensaugen auftun und sagen, Gott, ich sehe, was du mir sagst und ich höre auf das, was du mir sagst und nicht auf das, was die Umstände mir sagen. Und wenn wir das lernen, unsere Informationen aus dem Reich Gottes zu nehmen, aus dem, was unser König, unser Vater uns sagt und nicht mehr aus dem, was uns die Umstände sagen, dann lernen wir es, im Geist zu wandeln, wie es in Römer 8 steht. Dann lernen wir es, aus dem Geist zu leben und nicht mehr aus unserer natürlichen menschlichen Perspektive. Dann lernen wir immer mehr das Denken des Reiches Gottes. Ich finde es so interessant, ich weiß nicht, ob euch Bruder Andrew etwas sagt, das ist der Gründer von dem Missionswerk Open Doors, und ich finde das so cool, der ist immer hinter die Grenze gefahren, als der eiserne Vorhang noch da war, und er hat immer gesagt, Gott, ich werde nicht lügen, ich bin ein König, ich bin ein Sohn Gottes und ich habe es nicht nötig zu lügen, um durch diese Grenze zu kommen. Und er hat einfach gebetet, Gott, du hast blinde Augen sehend gemacht, jetzt mach sehende Augen blind. Und das, finde ich, ist Königreich Gottes Mentalität. Nicht mit dem zu rechnen, was jetzt natürlich am klarsten wäre, was natürlich nach unserem klaren Menschenverstand jetzt eindeutig die richtige Entscheidung wäre, nämlich zu lügen und sich irgendwie durchzuschmuggeln durch diese Grenze, sondern er hat gesagt, nee, ich habe es nicht nötig zu lügen. Er hat teilweise sogar eine Bibel auf seinen Beifahrersitz gelegt und dann sind die Leute gekommen, Fenster runter. Haben Sie irgendwie Drogen oder Bibeln in Ihrem Auto? Ja, mein Auto ist voller Bibeln, hat er gesagt. Und die Leute haben es als Witz abgestempelt und haben ihn durchgewunken, ne? Und er ist durchgefahren, teilweise vor ihm wurden Autos komplett auseinandergenommen, wurden komplett zerlegt und er wurde einfach nur durchgewunken. Also, und das, denke ich, ist Mentalität des Reiches Gottes, dass wir auf das vertrauen, dass wir dem glauben, was Gott uns sagt, was dieser König uns sagt und was für ein Denken in diesem Königreich Gottes herrscht. Und das wird uns dann führen, dass wir erkennen, was für eine hohe Berufung auf unserem Leben liegt. Oft denken wir, oh Gott, was kannst du überhaupt mit mir anfangen? Aber wenn wir anfangen zu glauben, was Gott sagt, auch über unser eigenes Leben, unsere neue Identität annehmen und glauben, was Gott über uns sagt, wenn wir glauben, was sein Wort sagt, was möglich ist und was nicht, dann eröffnen sich ganz, ganz neue Perspektiven. Da eröffnet sich eine ganz neue Welt. Da eröffnet sich ein ganz neues Reich. Und das ist das Königreich Gottes. Weil ich werde in China zum Beispiel nicht, ich werde in China einfach nicht klarkommen, wenn ich nicht die chinesische Kultur lerne. Ich kann da vielleicht mal ein Jahr lernen, aber irgendwann breche ich zusammen und kann nicht mehr, wenn ich nicht anfange, die chinesische Kultur zu studieren und zu überlegen, wie ist die Kultur dieser Volksrepublik China, wie ist diese Kultur, wie ist die Sprache. Ich fange an, die Sprache zu sprechen, ich fange an, anders zu reden, und ich glaube, genau das müssen wir lernen. Anders zu reden auch, anders zu denken, anders zu fühlen. Nicht mehr zu sagen, naja, nicht mehr die negativen Dinge über unser eigenes Leben auch auszusprechen. Ich bin halt so, wie ich bin, und ständig diese Versager-Proklamation auszusprechen. Naja, ich werde mich wohl nie ändern. Sondern dass wir sagen, was Gott über uns sagt. Dass wir anfangen, Gottes Wort in den Mund zu nehmen und über unser Leben auszusprechen. Und das ist genau das, was eigentlich Glaube ist. Glauben bedeutet nach Hebräer 11, Vers 1 eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Total interessant, oder? Es ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist klar, wenn man alles sieht und wie überall die Dinge geschehen, die im Wort Gottes geschrieben stehen und überall schon die Durchbrüche sind, dann ist es einfach zu glauben. Wenn alles leicht im eigenen Leben ist und da keine Herausforderung ist, dann ist es einfach zu glauben an das, was das Wort Gottes sagt. Aber das ist eigentlich gar kein Glauben. Glauben ist zu nehmen und für wahr zu halten, was ich noch nicht mal sehe. Und das ist, was wir uns immer, wofür wir uns immer wieder entscheiden müssen und wo ich mich auch entscheiden musste, ich glaube dem, was Gottes Wort sagt, obwohl ich nichts davon sehe, obwohl ich nichts davon erfahre in meinem Leben momentan. Und ich bin manchmal in den Wald gegangen in dieser Zeit und habe einfach nur noch zu Gott geschrien und ich war teilweise am Ende. Und dann habe ich mir manchmal einfach nur Kopfhörer ins Ohr gemacht und habe mir Verse, einfach das Wort Gottes angehört, hatte mir das vorher aufgenommen irgendwann mal und habe mir das angehört und habe mich neu auf diese Tatsachen des Wortes Gottes gestellt. Habe mich neu darauf gestellt. Und das ist ja eigentlich genau dasselbe bei unserer Bekehrung. Gott reißt uns, nimmt uns ja nicht einfach heraus aus unserem alten Leben und sagt, so, jetzt bist du Christ, sondern es ist von uns ein Glaubensschritt. Und wenn wir diesen Glaubensschritt machen, dann stellt Gott sich dazu und wir bekommen die Gewissheit, wir sind errettet in dem Moment. Und so ist das mit jeder Verheißung der Bibel. Gott schmeißt uns diese Dinge nicht einfach zu, sondern wir tun einen Glaubensschritt aufs Wasser. Und dann werden wir merken, wie das Wasser uns trägt. Dann werden wir merken, wie das Wort Gottes in unserem Leben wahr wird, wenn wir auch dranbleiben, wie das Volk Israel uns das verdeutlicht. Manchmal ist es auch ein Kampf, in diesem Sieg zu leben. Manchmal ist es ein Kampf, aber wir werden den Sieg davontragen, wenn wir kämpfen. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Aber wer kämpft, der auf der Grundlage des Kreuzes Jesu Christi, der hat den Sieg vor sich und der kann weitermachen. Bis dieser Sieg sich im eigenen Leben manifestiert. Und ich kann wirklich sagen, jetzt verändern sich wirklich Dinge in unserem Leben, wo wirklich damals der Feind, der Teufel uns angegriffen hat, jetzt sind wirklich Durchbrüche da, wo man durchgehalten hat, wo man aufgestanden ist, wo man sich immer wieder neu ans Wort Gottes geklammert hat. Dann möchte ich euch einfach ermutigen, glaubt nicht dem, was ihr seht mit euren natürlichen Augen, sondern glaubt dem, was Gottes Wort euch sagt über euer Leben und über euer Umfeld und geht mit einer Perspektive als Botschafter des Königreichs der Himmel in euer Umfeld hinein und erzählt das weiter. Weil das dürfen wir nicht für uns behalten. Diese Nachricht vom Sieg Jesu Christi, das dürfen wir nicht für uns behalten. Genauso wie ein Arzt seine lebensrettende Medizin nicht für sich behalten darf. Genauso dürfen wir unsere Nachricht, auch wenn sie manchmal von Menschen verachtet wird, aber das müssen wir einfach auf uns nehmen. Weil es geht nicht nur darum, dass wir nicht verletzt werden, sondern es geht um die Rettung von anderen Menschen. Deswegen lasst uns das weitersagen. Diese Botschaft von Jesus Christus, denn wir sind Botschafter des Königreichs Gottes. So nennt Gott uns. Amen.